Auch von mir einen guten Abend. Das waren jetzt ja schon viele Eindrücke und Impulse, was wir jetzt schon gekriegt haben. Also ich fand es ganz wertvoll. Und ja, ich habe jetzt noch, ich meine mal behaupte, eine kurze Predigt, oder ich denke, dass ich es auch ein bisschen straffer kann. Ich habe 3 Punkte. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Text, ein Predigtext, wie es schon oft ist, sondern das sind mehr so Eindrücke, die ich so gehabt habe in der stillen Zeit, so die letzten Wochen und Monate. Und ich möchte es unter dem Thema, wer Ohren hat, der höre. Das soll mal der erste Punkt sein. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Das ist eine Redewendung von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mal wo gelesen habt. Das Internet meint, dass das 15 Mal in der Bibel steht. Das passt so in etwa. Das bei den 7 Sendschreiben steht es und auch in den Evangelien steht es 8 Mal. Und es ist immer Jesus, der das sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ja, wann sagt es Jesus? Also in der Evangelie, er sagt zum Beispiel nach Gleichnisse, nach irgendwelchen wichtigen Aussagen, die er macht. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum sagt es Jesus? Zu wem sagt er das? Also es sind ja oft viele Leute bei Jesus gewesen, die sind doch extra hergekommen, um ihn zu hören. Die sind teilweise von weit hergekommen. Die sind alle zu Fuß gekommen, vielleicht mit dem Esel, ja. Also sie haben große Strapazen auf sich genommen, um zu kommen. Und mir ist es neulich mal aufgefallen, wo ich die Stelle gelesen habe mit der Speisung der 4000. Ja, die Leute sind 3 Tage bei Jesus gewesen. Ich weiß nicht, haben die irgendwo campt dann unter freiem Himmel dann auch geschlafen oder sich irgendwo in der Gegend verteilt, aber wo jetzt 4000 Leute, also die waren nicht alle im Hotel. Und sie sind doch extra gekommen und sie fanden es doch in der Regel gut, was Jesus gesagt hat. Sie haben auf jeden Fall gehört, was Jesus sagt. Warum sagt dann Jesus extra, wer Ohren hat, der höre? Okay, wir wissen auch, dass es vorkam, dass manche eigentlich Wunder sehen wollten und dass Jesus für sie eine Attraktion war. Es geht eben nicht nur darum, dass man Jesu Worte nur akustisch hört, sondern Jesus möchte, dass sich die Leute da weiter mit auseinandersetzen, was er gesagt hat. Und ja, sie sollen sich darüber Gedanken machen. Und eigentlich fängt es an, also es braucht einen Entscheidungsprozess. Will ich das, was ich gehört habe, will ich das umsetzen? Will ich das in mein Herz aufnehmen und nur wenn die Menschen so hören, also im Herz hören oder wenn sie sich wirklich entscheiden, jawohl, ich will das jetzt umsetzen, dann, ja, dann wird es was. Und natürlich muss das, was Jesus sagt, natürlich muss es umgesetzt werden, sonst hilft es ja nichts. Jesus sagt, selig sind, die das Wort Gottes hören und danach leben. Wie sieht es bei uns aus? Wie viel haben wir schon von Jesus gehört? Sonntag für Sonntag machen wir uns auf in der Gottesdienst und viele kommen schon seit Jahrzehnten und das ist ja gut so. Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir in seine Gemeinde kommen. Natürlich kommen wir nicht nur zum Hören, sondern wir treffen vielleicht auch Freunde. Und auch das ist völlig okay. Und ich erlaube mir jetzt die Frage, verändert sich auch unser Leben, verändert sich euer Leben? Werden Früchte sichtbar? Oder gibt es Bereiche, wo man sich nach vielen Jahren eigentlich immer noch an der gleichen Stelle befindet? Ja. So soll es nicht sein. Und vielleicht scheitert es auch daran, dass man einfach oft nicht sich dafür entscheidet, jawohl, ich will das jetzt auch umsetzen, was ich gehört habe. Im nächsten Punkt, da will ich mal auf zwei Situationen eingehen in der Bibel, wo sich die Menschen also dafür entschieden haben, das nicht zu machen, was Jesus sagt. Und ja, vielleicht können wir auch da was lernen. Das eine war die Situation, als Jesus den Gerasener heilte. Also das war, sie sind mit dem Boot über den See Genezareth gefahren und auf der anderen Seeseite ist ihnen ein Mann entgegengerannt gekommen und hat geschrien. Und ja, der Mann, er war von Dämonen war belastet, war besessen. Und der Mann, er wohnte in Grabhöhle, also richtig schaurig, also irgendwo Friedhof. Und es steht in der Bibel, er hatte schon lange keine Kleider mehr angezogen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ne? Also da wird es auch kalt, nicht so kalt wie bei uns. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen. Er schlug sich mit Steinen. Also total irrational. Niemand konnte das begreifen, was da vor sich ging. Es war richtig teuflisch und dämonisch. Und Jesus hat ihn befreit. Aber im Grunde hat er nicht nur ihn befreit, sondern er hat eigentlich auch die ganze Gegend von der teuflischen Plage befreit. Die Menschen, die mussten die Gegend ja meiden. Und sie hatte natürlich auch Angst vor diesem Mann. Es war gefährlich, so steht es extra im Matthäus-Evangelium. Und wenn es dann schon mal gelang, dass man ihn fesseln konnte, dann zerriss er die Fesseln mit übermenschlicher Kraft. Also ich kann mir vorstellen, dass die Bewohner, jetzt besonders mit ihren Kindern, ja, dass die einen großen Bogen um das Gebiet gemacht haben. Das kann nicht anders sein. Ob da noch jemand dann auf die Idee kam, vielleicht mit dem Mann Mitleid zu haben? Ich kann mir es nicht recht vorstellen. Ne? Ein Mann, der so eine dämonische Plage für die ganze Gegend ist. Und Jesus befreit ihn. Und ja, also die Bewohner, die müssen doch Jesus echt dankbar gewesen sein. Ne? Aber ihr wisst, wie es war. Die Befreiung, sie hat einen Preis gekostet. Die Schweineherde ist da dabei draufgegangen. Und ja, das war also ein Stück weit ihren Reichtum. Also eine Herde, wo ihre Schweine so gemeinschaftlich so gehütet worden sind. Und ja, Jesus hat den Dämonen erlaubt, dort reinzufahren und so weiter. Ihr wisst es, auf jeden Fall, die Schweine sind draufgegangen, das war ihnen zu teuer. Sie haben Jesus fortgeschickt. Da war ihnen wohl doch die erste Situation lieber, als ihre Schweine wäre ihnen wichtiger gewesen, als die Befreiung, die Jesus gebracht hat. Sie haben so entschieden. Die zweite Situation ist der reiche Jüngling. Also er will wissen, wie er ewiges Leben bekommen kann. Und das ist ja super. Ein junger Mann interessiert sich für die Ewigkeit. Und super, er hat die wichtigste Frage im Leben hat er erkannt. Und er galt als gläubig. Und er kommt dann mit seiner Frage auch noch zu Jesus. Super, er ist in der richtigen Adresse. Welche Reisestrapaze er wohl auf sich genommen hat. Und dann zeigt ihm Jesus zwei Pole auf in seinem Leben, das ewige Leben, das er haben will, und sein Reichtum. Und er muss sich für eins entscheiden. Und ihr wisst, wie es ausgeht. Der junge Mann, er wird sehr traurig. Das ewige Leben, das war ihm echt wichtig. Aber sein Reichtum war ihm noch wichtiger. Ja, zwei Situationen, wo sich die Zuhörer dann gegen das entschieden haben, was Jesus gesagt hat. Es war jetzt hier jedes Mal der Reichtum. Also Jesus spricht da oft davon, dass das im Weg stehen kann. mir stehe da und schüttle den Kopf. Wie kann man nur so entscheiden? Natürlich ist es das Beste, wenn man das tut, was Jesus sagt, oder er gibt ewiges Leben. Ne, das ist alles in der Theorie, ist das alles klar. Ja, wie hätten wir entschieden an der Stelle? Unsere Situation ist jetzt ja heute ganz anders als damals. Die ist eigentlich nicht vergleichbar. Wir haben das ewige Leben ja bereits geschenkt bekommen. Wir müssen es nicht irgendwie durch Verzicht erwerben. Und vermutlich steht auch Jesus heute jetzt nicht vor uns und verlangt von uns, unser komplettes Geld zu spenden. Aber wenn er es tun würde, wie würden wir reagieren? Aber ich denke, oft ist es ganz anders. Wenn jetzt Jesus was von uns verlangt, was uns schwerfällt, dass mir da jetzt nicht so, nee, das mache ich nicht, sage, sondern eher so, Also ich mache es jetzt vielleicht, also wenn ich mal im Glauben gewachsen bin, dann mache ich das. Ne? Also später, wenn ich mal wirklich im Glauben groß geworden bin oder wenn ich Fortschritte gemacht habe, dann kann ich das machen, aber jetzt noch nicht. Ne? Und man schiebt es raus und man verschiebt es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist das besser? Wo ist am Ende der Unterschied zu dem, wie der reiche Jüngling gehandelt hat? Das war jetzt einfach mal zwei Situationen aus der Bibel, wo man sieht, man muss eine Entscheidung fällen irgendwie, auch mit, schon einfach von dem, was Jesus sagt, wende es an, mach es nicht. Warum mach es vielleicht nicht? Weil andere Sachen mir dann doch noch wichtiger sind. Jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt. Und das sind Themen, bei denen Jesus ganz besonders betont, dass es nicht nur beim Hören bleiben kann, sondern dass er ganz besonders von uns fordert, dass wir seine Worte umsetzen und dass wir sie möglichst gleich umsetzen. Ja, und zwar der eine Punkt ist, wenn es darum geht, uns untereinander zu vergeben. Also da ist die Aussage ganz klar, wenn Gott uns vergeben hat, dann müssen wir auch unsere Mitmenschen vergeben. Und die Aussage, die ist eigentlich in Klarheit kaum zu überbieten. Okay, vielleicht wurde mir in Extremfällen sehr von Mitmenschen verletzt und vielleicht fällt es uns auch wirklich sehr schwer, ihnen zu vergeben. Und vielleicht brauchen wir auch Zeit und vielleicht müssen wir auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aber trotzdem steht die klare Aussage, wie Gott uns vergeben hat, müssen wir auch unsere Mitmenschen vergeben. Das beten wir ja so wortwörtlich im Vater unser, das Jesus uns selber gelehrt hat. Oder an einer anderen Stelle greift Jesus genau das Thema auf, in dem Gleichnis vom Schalksknecht. Also ich denke auch, die meisten kennen es. Ne? Ein Knecht oder ein Diener kommt zum König und soll seine Schulden zurückzahlen und die sind so groß. Also mit einem normalen Arbeitslohn bräuchte er Tausende von Jahren, um das zurückzuzahlen. Das sind Millionen, zig Millionen. Und er kann es nicht. Okay, das Normale ist, er wird jetzt alles, was er hat, wird verkauft und er wird als Sklave verkauft, seine Frau, seine Kinder werden als Sklave verkauft. Dann kann man einen Teil von der riesen Schuld kann man zurückzahlen. Und er bittet um Geduld und er behauptet da, also ich habe Geduld, ich zahle es zurück. Er kann es aber nicht zurückzahlen, niemals. Und der König hat Geduld, der erbarmt sich und er lässt ihm die Schuld. Und kaum ist er draußen, der Knecht, dann trifft er einen Mitknecht, der ihm 100 Silberlinge schuldet. Das sind, ja, es ist schon auch viel. Es ist so Monatslohn, vielleicht 3-4 Monatslöhne. Und der Knecht sagt auch, ja, hab Geduld, der Mitknecht, ich zahl's dir zurück. Und er hätte es geschafft. Und ja, der Erste, dem die ganz große Schuld vergeben worden ist, der lässt ihn einsperren. Der hat also keine Gnade. Und ganz am Schluss fällt der Erste wieder aus der Gnade. Der König, als er das hört, zieht er seine Gnade zurück. Also wenn uns unsere Lebensschuld vergeben wurde von Gott, müssen wir auch bereit sein, unsere Mitmenschen zu vergeben, wo sie an der einen oder anderen Stelle an uns schuldig geworden sind. Und selbst wenn uns vermeintlich wirklich großes Unrecht getan wurde, das ist manchmal auch so, die Schuld, die Gott uns vergeben hat, die ist unendlich mal größer. Und ja, wir sollen das echt ernst nehmen, weil Jesus hat dem Gleichnis ein wirklich krasses Ende gegeben. Der Knecht ist wirklich wieder aus der Gnade rausgefallen. Also wir sollen das ernst nehmen und wir sollten da auch nichts rausschieben. Und macht es ja vielleicht einfach auch schon in der nächsten Woche einfach auch ganz konkret, wenn euch eine Person einfällt, gegen die ihr einen Groll habt oder wo ihr spürt, dass ihr keinen Frieden habt, dass ihr euch ärgert, dass ihr einfach bisher nicht vergeben habt, vergebt dieser Person von Herzen. Und vielleicht ist es sogar eine Person aus unserer Gemeinde. Und dann gibt es noch einen anderen Aufruf von Jesus in der Bibel und der zielt auch in die Richtung, ist aber noch ein bisschen umfänglicher. Der passt eigentlich ganz gut zum Thema Gemeinde. In der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Und erst danach bringe dein Opfer dar. Also wie gesagt, hier geht es jetzt nicht nur ums Vergeben, sondern es geht darum, dass wir in geklärten, guten Beziehungen leben sollen. Wo das Vergeben gehört da natürlich noch auch mit rein, aber es ist mehr. Es ist schon wegen so eine Beziehungshygiene. Gott ist es fundamental wichtig, dass wir in guten Beziehungen zueinander leben. Und besonders, wenn wir auch gemeinsam vor sein Angesicht kommen wollen. Als Jesus das sagte, da haben die Leute ja noch tatsächlich geopfert. Den Tempel gab es noch. Das ist heute nicht mehr so, das wissen wir alle. Aber wenn wir jetzt zusammen Lobpreis machen, dann wollen wir da Gott eigentlich Lob und Dank opfern. Ja, also Lobpreis in der Gemeinde, da geht es nicht nur um Musik, da geht es eigentlich erst in zweiter Linie um Musik, sondern wir wollen eigentlich ihm die Ehre geben. Wir wollen ihm Lob opfern, so wie früher die Israeliter am Altar. Und Jesus sagt, wenn also Beziehungen nicht in Ordnung sind innerhalb der Gemeinde, bring zuerst die Beziehung in Ordnung, bevor du deine Opfergabe bringst. Also wenn man merkt, aha, mit dem und so, wir sehen uns nicht grün, also Jesus sagt, ihr braucht eigentlich gar keinen Lobpreis anfangen. Es ist ganz stark die Aufforderung enthalten, aktiv zu werden und zwar sofort. Und nicht die Sache auf die lange Bank schieben. Also ich glaube, man muss einfach ja auch wieder anfangen oder jeder muss sich einfach fragen, ob, ob nicht Beziehung zu jemand belastet ist und geklärt werden sollte. Und ich habe mir manchmal auch schon gedacht, wir haben ja auch so kleine Gemeinden, ne, also Künzelsau und auch Leofels, ist also eigentlich eher so kleinere Gemeinden, ne, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eigentlich in einer kleinen Gemeinde, dass es eigentlich sehr familiär und herzlich zugehen kann. Und ich hatte manchmal schon so den Eindruck, naja, so arg herzlich geht es manchmal gar nicht zu, also vielleicht in Kiau bestimmt, aber bei uns in Leofels jetzt eigentlich auch nicht immer, gell? Ja, vielleicht liegt es daran, dass man einfach das viel zu locker sieht oder irgendwie nicht so ernst nimmt. Aber wenn euch jemand einfällt, wo die Beziehung geklärt werden sollte, dann gebt euch einen Ruck. Macht es gleich, entscheidet euch da dafür. Das geht nicht von allein. Natürlich ist es nicht einfach und natürlich kostet es Überwindung. Und es ist auch die Gefahr da, dass man zurückgewiesen wird, natürlich. Und kann vielleicht kurz peinlich werden, oder das muss es aber eigentlich nicht. Jesus will es segnen und ihr seid im Wille Gottes, wenn er das macht. Und es wird da immer wieder Reibungspunkte geben, das ist klar. Wir sind unterschiedlich und wir werden immer wieder unterschiedliche Charakter haben oder das Hämmer, das ist ja klar. Und es wird eine Daueraufgabe sein. Aber es ist ein großer Unterschied, ob wir belastete Beziehungen hinnehmen und es uns zu anstrengend ist, an ihnen zu arbeiten, oder ob wir uns in die Sichtweise Gottes hineinnehmen lassen und ob es uns wichtig ist, dass wir in geklärter Beziehung leben. Gott ist es sehr wichtig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.